Ja, herzlich willkommen. Der Nachmittagstreck. Alle schön im Suppenkoma, wie sich das gehört, nach dem Mittagessen. Als jemand, der mit einer Katze zusammenwohnt, finde ich das sehr schön, dass es hier ein sehr tierfreundliches Event ist. Frösche sieht man hier allenthalben. Und ich habe mir gedacht, so, ich bringe da mal noch ein anderes possierliches Tierchen mit. Und gucken, hoffentlich kriege ich ihn drauf und darf vorstellen, herzlich willkommen, das ist das Vox. Das Vox ist das Maskottchen von Vox Populi, auch bekannt als Puppet Community. Man sieht ja schon so an der spitzen Nase, an den runden Augen, das hat so eine Anlehnung an einen Fuchs. Vox, Fox, Fuchs, gibt es da so eine gewisse Ähnlichkeit mit. Füchse haben so eine Eigenschaft, sie leben selten alleine, sondern eher in Rudeln. Und die machen noch was anderes, die kümmern sich gemeinsam um ihren Nachwuchs. Wenn ich mir das angucke, in Rudeln auftreten und um Nachwuchs kümmern, das ist genau das, was wir in Open Source Communities auch machen. Viele Leute, die gemeinsam an einer Sache arbeiten und wenn jemand neu dazukommt, dann kümmert man sich um diese Person und unterstützt sie dabei, das zu können, was man halt in dem Rahmen der Community-Arbeit halt können sollte. Mein Name ist Martin Alfke, komme aus Berlin. Manche haben mich auch schon mal als Puppet-Dinosaurier bezeichnet, weil ich das seit mittlerweile fast 18 Jahren mache. Ansonsten kümmere ich mich eher um klassische Infrastrukturen. Also ich kümmere mich darum, dass es Systeme gibt, auf denen eine Cloud laufen kann oder auf denen ein Kubernetes laufen kann. Das unterliegende Unterbau in einem Rechenzentrum. Im Rahmen der letzten Jahre haben wir immer wieder gesehen, wie kommerzielle Firmen, die Open Source entwickeln, auf einmal auf die Idee gekommen sind, zu sagen, lasst uns das mehr monetarisieren. Sei es, dass die Geldgeber jetzt gesagt haben, uns geht so langsam die Geduld aus, ihr müsst doch auch mal Geld verdienen. Und dann fangen Firmen an und sagen so, naja, was ist unsere größte Konkurrenz eigentlich, die wir mit unserem Produkt haben? Die größte Konkurrenz sind sie selber, nämlich ihre Open Source Lizenz. Und dann fangen die an, Produkte eben nicht mehr unter Open Source zu veröffentlichen, sondern unter einer Closed Source Lizenz zu veröffentlichen und dann schön brav die Hand aufzuhalten und sagen, wenn du das weiter nutzen möchtest, dann bezahl bitte. Natürlich, wenn es da eine Community drumherum gibt, hat die Community ein Interesse, nicht zu bezahlen und sagen, Moment, das ist Open Source, das ist freie Software, die wir frei benutzen dürfen und der Quellcode steht zur Verfügung. Also fängt man an, einen sogenannten Fork zu ziehen. Ob das nun OpenBAU bei Volt war. Redis hat einen sehr interessanten Weg gewählt, nämlich erst gesagt, so nein, kein Open Source mehr, jetzt wieder den Weg zurück. Es ist doch wieder eine andere Open Source Lizenz. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, bei diesen Konstrukten wollte Perforce als Eigentümer von Puppet auch mitmachen und hat gesagt, das ist total toll. Wir stellen die Open Source Arbeit ein und entwickeln ab sofort nur noch in einem privaten Repository. Um mal jetzt ein bisschen so den Rückblick zu geben, kurzer Überblick über knapp 20 Jahre Puppet, kann man etwa sagen. Puppet hat ursprünglich als ein Open-Source-Produkt angefangen. Dem initialen Leuten, der Firma, die das initial gegründet hat, das war Reductive Labs, damals noch unter der Regie von Luke Cunnies, hat Luke gesagt, wir kriegen das Produkt nur dann erfolgreich, wenn wir es Open Source machen und eine Community drumherum bauen. Weil wir als Firma, kleine Firma, viel zu klein sind, um dieses Produkt wirklich unter allen Facetten ordentlich entwickeln zu können. Unterschiedlichste Betriebssysteme, kommerzielle Betriebssysteme wie AIX oder Solaris zum Teil mit dabei. Ursprünglich stand das Produkt unter GPL-Lizenz. Um 2009 und 10 rum hat die Firma, mittlerweile hieße dann glaube ich nicht mehr Reductive Labs, sondern Puppet Labs, hat angefangen Geld einzusammeln, hat Venture-Kapital bekommen und dann wurde gesagt, naja, ihr müsst da jetzt auch mal ein Produkt draus entwickeln, ihr könnt nicht ja einfach immer nur GPL-Code machen, also hat man alle Entwickler gefragt, dürfen wir die Lizenz ändern und dann gab es so Contributor-License-Agreements, dass man gesagt hat, wir wechseln jetzt zu einer Apache 2-Lizenz. Diese Apache 2-Basis hat man dann genommen, um darauf Erweiterungen hinzuzufügen. Das ist dann das sogenannte Produkt Puppet Enterprise. In 2025 hat Perforce als neuer Eigentümer dann gesagt, das Open Source entwickeln wir nicht mehr weiter. Da drüben sind die Repositories, interessiert uns nicht. Wir forken davon in interne, private Repositories. Die Apache 2-Lizenz erlaubt das. Das Einzige, was sie machen müssen, ist ein Changelog veröffentlichen. Also auch nur nicht im Detail, welche Patches, sondern nur die Beschreibung dazu muss veröffentlicht werden. Wenn man sich noch mal ein bisschen guckt, Wer war da jeweils der Eigentümer? Wie gesagt, gegründet wurde das von einer Firma namens Reductive Labs. Da haben die Geldgeber gesagt, so, das ist jetzt so ein komischer Name, dann orientiert euch doch ein bisschen mehr am Produkt. Dann haben sie gesagt Puppet Labs. Dann wurde Luke aus dem Board rausgeworfen. Es kamen, böse gesagt, Quartalsmanager. Und damit man etwas tut, ändert man zum Beispiel den Firmennamen. Das ist dann Sichtbarkeit, von wegen, wir sind jetzt so wie das Produkt, wir heißen Puppet. Und seit 22 gehört, ist Puppet keine eigenständige Firma mehr, sondern ist eine, ist ein eingegliedert worden in einer Firma namens Perforce. Neben dem Puppet Open Source Produkt selber hat sich im Laufe der Jahre eine Community entwickelt. Das war ja auch der Ansatz von Luke damals gewesen, zu sagen, wir machen nicht alles selber. Wir kümmern uns darum, dass wir viele Leute haben, die vielleicht auch nicht für unsere Firma arbeiten, aber die das nutzen und auch dann Erweiterungen, Fixes liefern wollen, neue Ideen mit reinbringen. Da ist dann die Puppet Community raus entstanden. In 2013 gab es so das erste Mal, dass ich das gefunden habe, dass es eine Community gab, die auf GitHub den Namen Puppet-Community als Organisation hatte. Ziel und Fokus dieser Organisation war es, verwaiste Module eine neue Heimat zu geben, also Puppet-Erweiterungen, die jetzt eventuell ein Einzelner nicht mehr weiter maintaint. Sei es, man hat die Rolle gewechselt, ich bin kein Technik mehr, ich bin jetzt auf einmal Manager geworden, ich habe gar keine Zeit mehr, mich damit zu beschäftigen. Ich mache auf einmal ganz andere Technologien. Und damit dieses Wissen und diese Funktionalität nicht verloren geht, hat man gesagt, da gibt es sozusagen einen sicheren Hafen. Falls jemand nicht mehr weiterentwickelt, gibt das zu uns, wir übernehmen das. Wir haben uns dann auch gekümmert um einheitliche Pipelines für alle diese Module, dass wir also nicht pro Modul irgendwie gucken müssen, wie testen wir das, sondern so ein allgemeines Framework, was für alle Vox Populi Module gilt. Und natürlich auftreten auf Events, Vorträge halten, was man halt so als Community macht. In 2015 hat Luke damals noch als CEO die Community angesprochen und hat gesagt, wir haben da so ein kleines Problem. Das war kurz bevor die ihren Namen geändert haben von Puppet Labs Incorporated auf Puppet Incorporated. Weil da haben nämlich auf einmal Anwälte nachgeguckt und haben festgestellt, da gibt es auf GitHub eine Firma, die heißt Puppet-Community, die müssen wir verklagen wegen der Namensrechte. Hat Luke natürlich gesagt, so Moment, Moment, das ist unsere Community. Die verklagen wir nicht, mit denen reden wir. Und hat gesagt, Jungs, ich kann euch nicht genau schon sagen, warum, aber könnt ihr bitte euren Namen ändern? Und dann gab es dafür auch ein Issue, da wurde drüber abgestimmt und dann hat man sich für Vox Populi, so die Stimme des Puppets sozusagen, entschieden. An den Grundsachen, was man in der Community macht, hat sich natürlich nichts dran geändert. Gemeinsame Modulentwicklung, Weiterentwicklung von verschiedenen Plugins, Once-Over, Linter-Plugins, Aspect-Plugins, die geschrieben wurden und natürlich auch wieder auf Konferenzen gehen und darüber erzählen, was man tut. Aktuell, Stand von dieser Woche, arbeiten in der Community 217 Maintainer, die sich in Summe um 335 Git-Repositories kümmern. Das sind nicht alles Puppet-Module, da sind auch einige dabei, Frameworks, die eine Rolle spielen, Ruby-Erweiterungen, Ruby-Gems, die mit eine Rolle spielen, Test-Suiten, die eine Rolle spielen. Also es ist nicht nur Puppet-Module. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Community und auf der anderen Seite haben wir das Business. Das Business möchte Geld verdienen, die Community möchte Spaß haben, die Community möchte Produkte nutzen, möchte das Produkt weiterbringen. Wie kann man jetzt in so einer Konstellation eigentlich überhaupt zusammenarbeiten? Am Anfang war das relativ einfach, weil die Geschäftsführung der Firma, die das Produkt herstellt, hat gesagt, die Community ist uns wichtig, da kümmern wir uns drum. Man hat kollaborativ gearbeitet. Wenn man mal eine Frage hatte, konnte man auf irgendeine Art und Weise Mailinglisten, IRC, Slack durchaus auch mal einen Entwickler ansprechen und sagen so, hey, guck mal hier, warum funktioniert das nicht? Hat man schnell eine Antwort bekommen, Problem war gelöst, man konnte weitermachen. Man hat gemeinsam diverse Testbibliotheken entwickelt. Man hat auch gemeinsam an Puppet Labs eigenen Modulen gearbeitet. Dass man gesagt hat, da fehlt ein gewisses Feature da drin. Ist ja schön, dass ich User-Accounts verwalten kann, aber warum muss ich die SSH-Keys immer in dem User-SSH hinterlegen? Ich möchte die global hinterlegen. Das war alles schön und gut. Wie sagt man so schön, die Welt war rund, alle waren glücklich. Und dann ist halt Luke rausgeschmissen worden und ab da fingen so langsam die Probleme an. dass man gesagt hat, naja, wir würden gerne mit den Entwicklern, nein, bitte redet nicht mehr direkt mit den Entwicklern, wir haben dafür unsere Product Owner, redet bitte mit denen, welche Features ihr haben wollt oder auch technische Probleme, schreibt auf der Mailingliste, ja, und dann musste man warten, bis Antworten kommen. Seitdem Perforce das Produkt übernommen hat, ist das nicht besser, sondern noch viel schlimmer geworden, weil viele der direkten Kontakte, die man aus damaliger Zeit noch kannte, mittlerweile gar nicht mehr in dieser Firma arbeiten. Sei es, dass man im Rahmen der Übernahme gesagt hat, brauchen dich nicht mehr, kannst nach Hause gehen, oder die Leute haben auch selber gesagt, macht keinen Spaß mehr hier, ich gehe einfach. Das absolute Highlight war letztes Jahr, dass man in dem Puppet Community Slack Channel die nicht angestellten Admins, die aus der Community kommen, aus Slack heraus gebannt hat. Hat man daran gemerkt, ich konnte mich mit meinem Account nicht wieder neu anmelden. Also die haben den Account nicht gelöscht, dann hätte ich ihn ja neu anlegen können. Der Account war noch da, aber der war gesperrt. Hieß nachher, ja, das war ein Fehler bei einer Umstellung, aber viele haben das schon so langsam nicht mehr geglaubt, was auch so an der Gesamtkommunikation von Perforce liegt. Genauer gesagt, im Oktober 24 hat Perforce gezielt ein paar Community-Leute angesprochen und hat gesagt, wir haben eine Änderung vor, da würden wir gerne euch mal so vorab informieren wollen. War so ihre Hoffnung gewesen, dass diese Leute das halt etwas Positives in die Community tragen. Naja, wir haben uns dann angehört, was habt ihr denn vor? Und im Endeffekt hieß es halt, ja, wir stellen Puppet Open Source ein, wir werden das nicht mehr weiterentwickeln. Und man sagt, da wird die Community nicht glücklich mit sein. Die offizielle Ankündigung kam dann einen Monat später im November. Da gab es ein Blogposting, in dem gesagt wurde, ja toll, wir haben jetzt 20 Jahre Puppet und ab sofort machen wir kein Open Source mehr. Sondern gibt jetzt halt ein neues Produkt, das nennt sich Puppet Core. Dafür muss ich mich registrieren, dass ich das benutzen darf. Dann wurde auch schon da erwähnt, dass es ein sogenanntes End-User License Agreement geben wird, was man dann unterschreiben muss, akzeptieren muss, damit man diese Software nutzen kann. Da haben wir halt auch nachgefragt, was steht denn drin in diesen Eulers? Ja, das wissen wir noch nicht, die sind noch nicht fertig. Naja, wir haben November, ab Januar wollt ihr diese Umstellung machen. Ja, wir liefern das dann halt nach. Gut, Februar und März wurden dann auf einmal zwei Eulers bekannt gegeben, einmal für eine User und einmal für die Entwicklerseite. In dem Rahmen wurde auch darüber geredet, ob denn nicht die Community einfach an den Puppet Labs Namespace auf GitHub weiterarbeiten möchte. Wo man gesagt hat, und wann zieht ihr da den Stecker, dass keiner mehr mitmachen darf? Siehe analog Puppet Community, die Community Admins, also der Slack Channel, die Community Admins, hat man gesagt, das ist uns ein zu großes Risiko als Community, das wollen wir nicht machen. Da wurden wir informiert, dass Puppet ein eingetragenes Markenzeichen ist. Das heißt, man muss das auf einmal entfernen. Komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Bleiben wir erstmal bei den sogenannten End-User-License-Agreements. Das eine ist wirklich das User-License-Agreement, was mir halt vorschreibt, wie darf ich denn dieses Puppet Core jetzt nun benutzen? Und da sind so ein paar Sachen uns sofort aufgefallen, dass es nämlich heißt, maximal 25 Nodes, wenn du mehr haben, also 25 Systeme, auf denen ein Agent läuft. Wenn du mehr in Betrieb nehmen möchtest, musst du dich an das Sales-Team wenden, weil dann musst du eine Lizenz erwerben. Naja, hat man schon fast so mitgerechnet, ne? Closed Source, so ein bisschen anfüttern und dann kommt nachher und jemand hält die große Hand auf, vor allem die tiefe Hand auf. Der zweite Highlight war keine Fehleranalyse. Puppet ist zum Großteil in Ruby geschrieben, zumindest auf der Agent-Seite. Das heißt, es ist einfach Plaintext, den ich lesen kann. Wenn ich jetzt auf einmal einen Fehler bekomme, kann ich einfach auf das System draufgehen, kann mal gucken, was passiert denn an der Stelle. Steht da in der Datei, in der Zeile, ist irgendwie eine Exception geworfen worden, kann das analysieren. Bei Puppet Open Core könnte ich das rein technisch gesehen auch, weil es ist immer noch Ruby. Es ist also Plaintext, lesbar. Aber die Lizenz verbietet es mir, eine Analyse vorzunehmen, was denn hier nicht genau funktioniert. Und obendrein, wenn ich nachher eine Lizenz gekauft habe, weil ich halt 50 Nodes damit betreiben möchte, habe ich auch keinerlei Support dafür, sondern es ist eine reine Nutzungslizenz, die ich dann erwerbe. Wir haben uns schon gedacht, so okay, wenn das schon das End-User-License-Agreement ist, dann sind wir mal sehr gespannt, wie denn dieses Developer-License-Agreement aussehen soll. Das kam dann, wie gesagt, noch mal so ein bisschen später. Es ist erstmal genauso wie das End-User-License-Agreement, also für die User sozusagen, aber es sind noch Hinweise darauf, dass man Puppet Core bitte nicht in Public Pipelines verwenden darf, weil da potenziell jemand was draus auslesen könnte. Und laut dem Developer-End-User-License-Agreement müssen Puppet-Module, die mit Puppet Core entwickelt werden, unbedingt zwingend auf der Forge veröffentlicht werden. Es gibt dann noch so den Satz von wegen for the developers, customers use only, also private Git Repositories. Was natürlich für eine Community untragbar ist, private Repositories nur auf der Forge veröffentlichen, ohne Veröffentlichung des Quellcodes, ohne öffentliche Pipelines, das funktioniert einfach nicht. Da gab es dann auch einen schönen Satz und dazu gibt es auch lustige Aufkleber, in dem nämlich gesagt wurde, nö. Dieses End-User-License-Agreement können wir als Community nicht unterschreiben, aus eben den besagten Gründen. Wir entwickeln Open-Source, wir entwickeln öffentlich, alles, was wir testen, ist öffentlich einsehbar, wie die Test-Suites abgelaufen sind. Und da gab es dann auch einen passenden Blogartikel dafür, in dem das nochmal im Detail auseinandergenommen wurde, warum man als Community dieser Lizenzvereinbarung auf gar keinen Fall zustimmen kann. Der Name Puppet. Das war ein sehr interessantes Meeting mit Perforce. Da waren zum Teil Manager, auch Rechtsanwälte dabei und auf einmal hieß es, der Name Puppet muss überall raus. Und dann kam so die technische Anfrage, also darf das auch nicht mehr libpuppet heißen, wo die Erweiterungen drin liegen. In dem Augenblick hat man in der Videokonferenz richtig gemerkt, dass die anwesenden Techniker von Perforce mal kurzerhand Schnappatmung bekommen haben und haben gesagt, dieses Thema stellen wir zurück für einen ganzen Augenblick. Wir müssen das nochmal intern klären. Die haben ja direkt die Diskussion abgebrochen. Weil ursprünglich war so der Ansatz von Perforce, ne, ihr kommt alle zu uns, ihr entwickelt halt im Puppet Labs Namespace und dadurch sorgen wir halt auch für Kompatibilität. Das wollte das Management immer, hat sie immer wieder erwähnt, was wir wollen ist Kompatibilität. Jetzt mit dieser Ansage hätten sie sofort für absolute Inkompatibilität gesorgt. Deswegen hat man das nochmal in die Firma reingetragen, aus der technischen Seite her, und hat gesagt, was machen wir denn jetzt damit? Ne, wir haben gesagt, darf nicht verwendet werden. Und im Endeffekt kam nachher wieder die Rechtsabteilung an und hat gesagt, okay, eure Pakete dürfen nicht mehr Puppet, Agent, Puppet, Server, Puppet DB heißen. Okay, wie ist denn das mit dem Kommandozeilenaufrufen? Das ist okay. Also hat auch ein bisschen gedauert, bis wir Ihnen nämlich vorgestellt haben, wie das bei MariaDB funktioniert, weil MariaDB ist ja auch ein Fork von MySQL und die hatten bis vor kurzem auch noch die ganzen MySQL-Kommandos drin. Und da waren auch die MySQL-Bibliotheken mit eben diesem Namen drin enthalten. Weiterhin hat man gesagt, naja, libpuppet, das ist ja eine Schnittstelle, eine API. Und eine API, die kann ich nicht irgendwie Namensrechte draufsetzen. Das ist schon okay, das dürfen wir weiter benutzen. Natürlich besteht jetzt Puppet auch wieder aus mehreren Komponenten. Eine Komponente, Factor, um Betriebssysteminformationen auszulesen. Was habe ich hier für ein Betriebssystem, in welcher Version, wie sieht denn das mit der Hardware unten drunter aus? Und dann gibt es ja noch das ganze Tooling drumherum zum Testen und zur statischen Codeanalyse. Wie sieht es denn damit aus? Und dann gab es Monate hinweg, immer einmal im Monat, ein sogenanntes Vox Populi Monthly Meeting, wo die Community sich mit Perforce getroffen hat, ausgetauscht hat. Von November bis März. Ich habe leider das Datum nicht mitgecaptured. Aber ihr seht anhand der Uhrzeiten, dass das teilweise ähnliche Uhrzeiten sind. Das ist nicht in einem Meeting entstanden. Jeder dieser Screenshots ist von einem Meeting aus einem Monat. Jedes Mal kam die Frage, gibt es neue, Josh ist Techniker bei Perforce, ging an den Techniker die Frage, hast du neue Informationen hinsichtlich Factor? Und jedes Mal musste er sagen, nein, ich habe nichts Neues gehört. Nein, ich habe nichts Neues gehört. Und das Ganze halt, wie man sieht, fünfmal hintereinander. Wer kennt Paul Watzlawick? Ah, doch so ein paar Leute, okay. Für die, die ihn nicht kennen, Paul Watzlawick war ein österreich-amerikanischer Philosoph und eine Aussage, mit der er bekannt geworden ist, ist der Satz, you cannot not communicate. Es geht eigentlich darum, wenn man mit Menschen gegenüber sitzt und man provoziert den, dass der Mensch nichts sagen muss, aber man sieht anhand von Gestik, Augen, Haltung, Ausstrahlung, dass da eine Reaktion kommt, also eine Kommunikation stattfindet, auch wenn sie nicht verbal ist. Wir haben das ein bisschen überführt in das Verhalten von Perforce Management, und das Perforce Management saß halt einfach da und hat nichts gesagt. Das heißt, nichts sagen, Robert sagt normalerweise, nichts sagen heißt Zustimmung. In dem Fall haben wir das anders interpretiert und haben gesagt, die wollen dazu nichts sagen, also werden sie das auch nicht Open Source weitermachen, sondern das wird Closed Source werden. Also müssen wir uns auch um Factor kümmern und wir müssen Factor forken. Kommen wir mal so zu den gesamten Reaktionen der Community auf Basis dessen, was da so alles im Laufe der Monate passiert ist. Kurz nachdem das angekündigt wurde von Perforce, hat man direkt nach so einem Vox Populi Monthly gesagt, lasst uns da mal direkt nochmal ein Meeting hinten dran machen. Da hat man kurz besprochen, hat gesagt, welchen Termin nehmen wir, und hat eine größere Runde von Leuten eingeladen, hat auch ehemalige Community-Leute mit eingeladen, gefragt, willst du mal mit dabei sein? War eines der größten Community-Events, remote stattfindend, die ich seit geraumer Zeit in dem Ökosystem gesehen habe. Da waren um die 50 Leute anwesend. Ein ehemaliger Puppet-Mitarbeiter, Ben Ford, war damals als Community-Verantwortlicher auch tätig gewesen, hat mittlerweile so eine eigene Non-Profit-Organisation, Non-Profit-Firma gegründet. Und der hat mit seinem Kollegen, auch ein ehemaliger Puppet-Mitarbeiter, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, was sie momentan schon tun und was sie so gerade am Machen sind. Und da kam bei raus, dass Ben schon seit Monaten die gesamten öffentlichen Repositories von Puppet Labs gespiegelt hatte. Das heißt, er hatte sich einfach gesagt, ich hole mir alles, was da ist, als Code, der im Puppet Labs Namespace liegt, und den spiegel ich erstmal, weil keiner wusste, archivieren die nur, löschen die Repositories, machen sie die private, was macht Perforce mit der Software? Und das hat so eine Begeisterung ausgelöst, dass auf einmal auch mehr Leute in den nächsten Meetings mit dabei waren und gesagt haben, nee, wenn das jetzt so läuft, dass das wirklich weiter Open Source ist, dann habe ich da auch wieder ein Interesse dran mitzumachen, aber ich habe kein Interesse daran, irgendwie zum Wohl des Managements einer Firma irgendwie zu arbeiten. In dem Meeting wurde auch direkt gesagt, wir haben hier in Summe 300 Entwickler, wir machen keine Planung. Das können wir nicht. Aber wenn wir Issues bekommen, Tickets zugewiesen bekommen, dann haben wir Leute, die diese Tickets auch abarbeiten können. Ihr braucht ein bisschen an Hardware, wir stellen euch da was zur Verfügung. Generell hatte man kurz vorher bei Vox Populi das Sponsoring entweder über GitHub oder über die Open Source Initiative Collective, danke, über Open Source Collective schon eingeführt, dass man gesagt hat, dort hat man die Möglichkeit, jetzt, ich sag mal, Spenden entgegenzunehmen. Im Endeffekt hat die Community nach diesem einstündigen Meeting sich mal so tief in die Augen geguckt und hat gesagt, wenn wir das jetzt übernehmen, diese gesamte Codebasis, sehen wir uns in der Lage, dieses Produkt auf Open-Source-Basis weiterzuentwickeln? Und man war sich einig und sagt, ja, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Das Wissen dafür ist da. Alles, was wir an Toolings dort einsetzen, ist Wissen vorhanden, wie das funktioniert. Wie wurde eigentlich die Puppet-Pakete überhaupt gebaut, diese RPM- und Debian-Pakete? Das war nie eine öffentliche Pipeline, das waren irgendwelche internen Jenkins-Job mit irgendwo einem VMware hintendran. Aber da ja auch viele Leute von Puppet Perforce weggegangen sind, die wussten, wie die Pipelines funktionieren, haben die auch gesagt, ich kann euch ganz genau sagen, wie die funktionieren und welche Tools da zusammenspielen und wie das funktionieren muss und was der Ablauf dabei ist. Das war das, was halt im Endeffekt Ben auch mit seiner Overlook Infratech halt präsentiert hat. Er gesagt hat, wir arbeiten schon an einer Public Pipeline. Anfang 2025, vorhin wurde es ja schon mal erwähnt, FOSDEM sozusagen ein Gründungsgrund für die FrostCon. Direkt nach der FOSDEM findet regelmäßig auch wieder so ein kleines Gemeindetreffen statt, nämlich die Configuration Management Community, und trifft sich dann in Gent, damit man mal so eine Stunde weg ist von Brüssel so ungefähr. Und auf dem Config Management Camp haben wir ein Kickoff veranstaltet. Man muss sich das immer so vorstellen, Config Management Camps sind 2 Tage thematische Vorträge, allgemeine Vorträge. Der 3. Tag ist sogenannter Community-Tag, da treffen sich die unterschiedlichsten Community. Da trifft sich die Ansible-Community, die Foreman-Community, die Cilium-Community, alle, die irgendwas automatisieren wollen. unter anderem auch die Puppet-Community am Vormittag mit Perforce. Am Nachmittag hat man den Raum gewechselt. Das war sehr spannend zu sehen, wie wirklich 50 Leute aus einem Hörsaal rausgehen und einen anderen Hörsaal wieder reingehen. Und die einzigen Leute, die in dem ersten Hörsaal geblieben sind, waren die Angestellten von Perforce. Auf diesem Event hat man dann gesagt, lass uns mal gucken, wie wir uns organisatorisch aufstellen. Weil wenn ich jetzt sage, wir wollen mit einer großen Gruppe von Menschen zusammenarbeiten, dann braucht man da eine gewisse Struktur. Also so absolutes Chaos und Anarchie, das tut oft den Produkten dann nicht gut. Man möchte Freiheiten haben, ja, natürlich, aber man muss auch ja ein bisschen gucken, dass das alles in ordentlichen Bahnen läuft. War auch im ersten Gespräch schon der Fall gewesen, macht man eine neue GitHub-Organisation auf und hat auch gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Vox Populi ist bereits eine etablierte Organisation. Die haben schon alles an Toolings entwickelt, um Prozesse zu automatisieren, Rechtevergabe. Da war schon einiges da und hat man gesagt, wir wollen jetzt nicht eine neue Organisation komplett from scratch aufbauen, sondern wir hängen dieses Produkt einfach als ein Produkt an diese existierende Vox Populi Community. Das Ganze ist auch aufgezeichnet worden, ist auch auf MediaCCC verfügbar. Interessanterweise kam dann GitHub an und hat gesagt, so, wir haben mitbekommen, was ihr da macht. Hier ist übrigens eure Enterprise-Lizenz, kostet euch nichts. Dadurch hat sozusagen Vox Populi gleich mal 500 Runner for free bekommen, ohne dass man die dafür bezahlen muss. Also im Endeffekt sponsert GitHub das Projekt mit ungefähr 60.000 Euro im Jahr. Die Größenordnung müssten es etwa sein. Vorhin hieß es mal irgendwie 5.000 Euro im Monat, wäre so der Gegenwert entsprechend. Das Bild nebendran ist von meiner Meinung nach von Anarchat auf dem Vox Populi Slack gepostet, wo er gesagt hat, Jungs, schaut mal, das ist euer Puppet-gemanagter Kubernetes-Cluster. Hier ist der Key, have fun. Tobt euch aus, nutzt das Ding. 256 Cores, 1 Terabyte RAM, was immer ihr da machen wollt, tut's einfach. Das Ding steht hier unten im Keller, es hat eine ordentliche Stromversorgung mit Notfallstrom, es hat eine ordentliche Internetanbindung. Brennt die CPUs durch. Macht einfach was damit. Ja, wie gesagt, geklonen alle Public GitHub Repositories und die wurden dann aber in ein neues Projekt oder Organisation, eigentlich nur das Projekt, Organisation, eine neue Organisation überführt. Man wollte das nicht auch noch bei Vox Populi, also im Namensraum von Vox Populi liegen lassen, weil man gesagt hat, na, Vox Populi ist eher die Modulentwicklung. Und man hat sich auch darüber unterhalten, wie wollen wir denn dieses neue Produkt nennen? Und da gab es halt etliche Vorschläge und Ideen und ursprünglich war so im Raum Open Phoenix, hat da mal im Raum gestanden, so als Anlehnung. Das erste Team, was Puppet initial entwickelt hat, hatte intern den Codenamen Phoenix, dass man sagt, man honoriert damit die frühe Arbeit der Entwicklung, hat aber nachher gesagt, naja, jetzt ist eigentlich ja eher Vox Populi bekannt, lass uns das Open Vox nutzen. Leute, die nachgucken, werden feststellen, Open Vox gibt es schon. Das ist ein Produkt im Rahmen der Telekommunikation, Sprachübertragung. Da haben wir auch nachgeguckt, was haben die denn ein Namensrecht? Ja, aber die haben ein sehr eingeschränktes Namensrecht, nämlich nur auf diese Tonübertragung, also Sprache im Endeffekt und nicht auf Konfigurationsmanagement. Da hat man sich entschieden, wir nennen dieses neue Produkt jetzt eben Open Vox. Der erste Ansatz, der dann halt lief, war erstmal zu sagen, wir bauen erstmal die Pakete nach auf der eigenen Codebasis. Weil, wie gesagt, manches war ja unbekannt, was bei Perforce intern passiert, in diesen Jenkins-Pipelines. Und man hat gesagt, wir gucken erstmal, dass wir überhaupt lauffähige Pakete da rauskriegen. Das war der erste Ansatz. Die hießen auch noch Puppet, Puppet Server, Puppet DB. Hat man erst gesagt, so wenig wie möglich ändern, erstmal nur eine Pipeline haben. Im nächsten Schritt hat man dann die Paketnamen geändert, dass die eben nicht mehr Puppet Agent, sondern OpenVox Agent heißen, nicht mehr Puppet Server, sondern OpenVox Server und analog halt auch nicht mehr Puppet DB, sondern OpenVox DB. Ja, für Testing und sowas, da hat man es ja in der Ruby-Welt so mit Diamanten zu tun, Edelsteinen zu tun, Gems. Naja, wenn wir jetzt testen wollen, wir wollen ja nicht mehr gegen das alte Open Source Puppet testen, sondern wir wollen jetzt ja gegen das neue OpenVox testen. Also mussten dann natürlich auch Ruby-Gems entwickelt werden. Im gesamten Testverfahren hatte per Puppet Labs irgendwann mal so ein Wrapper-Gem geschrieben, in dem so ein paar Methoden drin waren, das Puppet Labs Spec Helper-Gem, wo Tim schon regelmäßig mit den Ohren geschlackert hat und hat gesagt, das ist nicht gut und nicht richtig, was die da machen und das ist jetzt ausgebaut werden. Die Vox Populi Pipeline braucht dieses Ruby-Gem überhaupt nicht mehr. Was passiert ansonsten noch so als nächstes? Also das OpenVox Ruby Game war am 30.05. fertig. Es gibt so die, gab so die Idee, die geäußert wurde, wie sieht denn das eigentlich mal aus mit einer moderneren Ruby-Version? Also vielleicht nicht Ruby 3.2. Ist das schon EOL oder wird es EOL? Ich weiß es gar nicht. Ist schon? Gut. Wollen wir nicht mal auf modernes Ruby gehen? So ein Ruby 3.4, die aktuelle Version. Die Serverseite wird in JRuby, ist in JRuby geschrieben, also viel Clojure-Code auch mit dabei. Da gibt es auch neue Versionen. Da ist man momentan so lose ein bisschen am Gucken. Wir müssen erstmal alle die ganzen losen Bestandteile des Puppet-Servers mal finden, identifizieren. Die müssen dann alle neu gebaut werden. Ist ein längerer Prozess, aber man kümmert sich drum. Factor wurde geforkt und heißt jetzt OpenFact. Das Kommando heißt immer noch Factor, aber das Paket heißt einfach OpenFact. Kleiner Hinweis noch, auch die Ansible-Community sollte das interessieren, dass es jetzt halt nicht mehr Factor als Open Source gibt, weil das jetzt ja in Basis von Puppet Core nur genutzt wird. Das heißt, auch da sollte man mal die Community informieren, dass es jetzt OpenFact gibt und dass doch bitte das OpenFact RubyGem genommen werden soll. Ja, was haben wir sonst noch? Ideen, die noch im Raum stehen, sind zum einen auch das Kommandozeilentool umzubenennen, also das nicht mehr Puppet zu nennen, sondern halt OpenVox. Gab es eine lange Diskussion darüber, inwiefern stört das denn die User, wenn ich auf einmal ein anderes Kommando habe? Und deswegen kam auch einer auf die Idee und hat gemeint, dann machen wir halt noch so ein Compatibility-Paket, was im Endeffekt die symbolischen Links richtig setzt, sodass man weiterhin Puppet eingeben kann, wenn das jemand nicht ändern möchte. In einem der Issues habe ich gesehen von einem der Debian-Maintainer für Puppet, dass die uns mal so eine Liste gegeben haben, so mit veralteten Java-Bibliotheken, die im Puppet-Server drin genutzt werden, wo sie gesagt haben, schaut mal nach, die werden gar nicht mehr maintained. Ist vielleicht nicht schlimm, aber man möchte doch lieber maintainte Software haben und nicht irgendwie Software, wo sich gar keiner mehr drum kümmert. Man weiß nicht, ob da jetzt noch jemand was fixt oder nicht. Was machen wir, wenn da jemand irgendwie ein Problem, einen Bug feststellt? Auch da möchte man gerne ran. Es gibt ja noch so ein bisschen weiteres Tooling im gesamten Puppet-Ökosystem. Und eines davon hatten sie damals auf einer PuppetCon vorgestellt, Bolt. Wenn man die Puppet-Leute gefragt hat, so, ja, nee, Agent ist alles viel besser, kannst du SSH abschalten, brauchst du nicht. Es gab dann hin und wieder so Fragen, naja, aber wie mache ich denn das, wenn ich das sowas nur einmal machen möchte? Ich möchte ein System patchen, so, dann muss ich da einmal rangehen. Das will ich jetzt nicht über einen Puppet-Agent-Lauf machen, Pakete zu aktualisieren, sondern das möchte ich zu einem gewissen Zeitpunkt halt machen. Applikationsverantwortliche haben schon immer gemeckert und haben gesagt, der Agent kommt irgendwann. Wenn ich darüber meine Anwendung ausrolle, weiß ich in meinem Cluster nicht, wann ist die Anwendung denn komplett ausgerollt? Naja, wahrscheinlich so im Rahmen von einer halben Stunde. Nee, ich möchte die Anwendung jetzt ausrollen, Ad-Hoc-Aufgaben machen. Und deswegen hat man bei Puppet auf einmal Bolt entwickelt. Man hat am Anfang noch groß gesagt, damit können wir auch Ansible-kompatibel sein. Das hat danach auch nie wieder jemand gesagt. Das kam nur einmal von Marketing. Was aber das Nette ist, dass wir jetzt auch Bolt forken an der Stelle als Open-Bolt-Tool. Und es gibt momentan die Idee, in Formen so einen Orchestrator nachzubauen, dass man sagt, ich möchte ein Webinterface haben, über das ich gezielt Systeme aktiv etwas tun kann. Status auslesen, Anwendungen ausrollen, Anwendungen aktualisieren oder halt auch, wenn ich denke an geloadbalanced Plattformen, ich möchte ein OS-Update machen und muss das bitte Node für Node machen und muss die einzelnen immer erstmal aus dem Loadbalancer rausnehmen. Weiterhin hat man ja gesagt, dass Puppet ein nettes Hilfstool geschrieben hat, PDK, das Puppet Development Kit. Das hat den Leuten geholfen, relativ einfach mit geringem Aufwand neue Module zu erstellen oder existierende Module zu konvertieren, sodass man automatisiert gleich Tests fahren kann. Also den Linter kann ich sofort starten, der macht gleich statische Codeanalyse, da brauche ich keine extra Toolings zu installieren. Im Vox Populi-Umfeld gibt es dafür schon seit längerem einen Container, die sogenannte Voxbox, wie sie genannt wird. Und die Voxbox hat alles, was man braucht, um testen zu können. Und dann kann ich die einfach auf den Podman hochfahren und sagen, hier ist mein Code, den mount ich rein, dann lasse ich da halt meine Tests gegenfahren. Und aktuell kümmert man sich jemand darum und sagt, damit ich da nicht immer Docker, Podman, Exec oder RUN irgendwie sonst was eintragen muss, da so ein Scripting drumherum zu bauen, damit das einfacher zu benutzen ist. Irgendjemand muss mir mal so die Uhrzeit zugeben, weil ich bin hier nämlich zeitlos glücklich. 15.04 Uhr, ich habe noch eine halbe Stunde, alles klar. Generell, was ist der aktuelle Stand? Aktuell ist OpenVox ein kompletter Nachbau mit öffentlichen Pipelines gebaut. Replacement. Es ist 1:1 genau das gleiche. Gleiche Konfigurationsdateien, gleiche Pfade. Das heißt, man hat immer noch Op Puppet Labs, etc. Puppet Labs in den Paketen. Da hat sich nichts dran geändert. Die Konfigurationsdateien heißen gleich. Die Konfigurationseinstellungen sind absolut identisch. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich von OpenVox etwas schreibe, OpenVox/Puppet zu schreiben. Das kann man nämlich übersetzen als OpenVox auf Basis von Puppet DSL. Und da gibt es einmal die OpenVox 7 Pakete. Achtung, die werden nicht mehr weiter maintained. Die sind nur für Migrationszwecke, damit man sehen kann, man kann einfach migrieren. Aktuell wird an OpenVox 8 gearbeitet, was auf Basis von Puppet 8 agiert, also Puppet DSL V8. Im Unterschied zu Perforce unterstützt die Community allerdings auch moderne Betriebssysteme. Debian, wie alt? 32, 30 Jahre alt, haben jetzt das 13. Release fertiggebracht. Debian 13 ist diese Woche veröffentlicht worden, glaube ich. Ne? Ja, diese Woche, danke. Die Unterstützung dafür ist aber schon seit 3 Monaten bei Perforce, nicht bei Perforce, sondern bei der Vox Populi Community da. Man hat sich da rechtzeitig drum gekümmert. Man hat gesagt, so ja, auch wenn das noch Testing ist, möchte ich doch mal testen, ob da alles funktioniert, ob da auch Puppet vernünftig läuft und nicht erst warten, bis ein Release irgendwann fertig ist. Enterprise Linux 10, ich habe keine Ahnung, wann Perforce das jemals unterstützen wird oder ob die das jemals unterstützen wollen. In der Community ist es einfach da. Was hat man sonst noch? SLES 15 ist bereits gebaut. Wir hätten auch gerne noch was für SLES 12 gebaut, weil bei SUSE kriegt man für SLES 12 immer noch Support. Schweineteuer, aber man bekommt ihn. Da hatten wir allerdings Probleme, dass für SLES 12 entweder keine validen Images zur Verfügung gestellt werden oder Images, wo ich aber keine Repositories für habe, sodass ich die aktuelle Software installieren kann. macOS, auch so etwas, aber momentan haben die Leute nicht mehr so wie ich hier Altobst, also wirklich alte Hardware von Apple, sondern die haben halt dann Neuobst, also ARM-Architekturen unten drunter und kein x86, also wir müssen mal gucken, ob da x86 überhaupt noch gebaut wird oder ob das sowieso aus Apple-Sicht ein sterbender Ast ist. Signierte Windows-Pakete. Hat jemand mal versucht, die Perforce Windows-Pakete zu installieren? Oh, die sind nicht signiert. In der Community hat man sich mittlerweile auch um die Signatur gekümmert. Wie ihr seht, manche Betriebssysteme werden agent- und serverseitig unterstützt und bei anderen wiederum hat man gesagt, gerade so Debian 10, ja, das ist eigentlich tot, das sollte man eigentlich nicht mehr weiterpflegen. Es ist ja dann mittlerweile, was ist dann, very old stable oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, da gibt es den Agenten noch, ja, der war halt in der Pipeline drin, ja, der liegt da, mein Gott, wenn du es noch hast, dann nimm halt, aber erwarte nicht, dass wir davon noch neue Versionen bauen. Container. Als ich da vor 10 Jahren, mehr als, falls, ich weiß gar nicht, 10 Jahren mal nachgefragt habe, sag mal Jungs, hier, euer Produkt, ja, ihr macht alles für Standardbetriebssysteme, aber irgendwie Containerwelt? Ah nee, das ist nur so ein Hype, der geht vorbei. Okay, ja, alles klar, gut. Das Produktmanagement versteht sein Produkt. Im Endeffekt hat Puppet Inc. noch für eine kurze Zeit lang auch Container gepflegt. Warum? Weil die internen Entwickler nachgefragt haben. Die haben das einfach gemacht. Die haben das an Produkt vorbeigemacht und haben gesagt, das ist so ein Seitenprojekt, das brauchen wir, damit wir da drüben vernünftig testen können. Dann wurde diese Projekte in die sogenannte Toy Chest verschoben. Das ist so eine Archivgruppe sozusagen auf GitHub, die gehört Puppet Labs und da haben die alle Repositories reingeschoben, wo sie gesagt haben, maintainen wir nicht mehr. Kann alles da rein. Vorletztes Jahr, glaube ich, war das gewesen. Da haben wir uns dann mal drum gekümmert und haben geguckt, in welchem Zustand sind denn diese Repositories für die Container, weil nämlich auf einmal Kunden ankamen und nachgefragt haben oder auch aus dem User, also aus der Community heraus, Leute nachgefragt haben, sag mal, wie sieht denn das aus mit Puppet Server als Container? Das muss doch eigentlich möglich sein. Ist doch irgendwie auch nur eine Ruby-Anwendung, also im Endeffekt ein Webserver, der da irgendwie läuft. Wir haben uns den Codestand angeguckt, wir haben den aufgeräumt. Wir haben gepflegt die Puppet-Container für Puppet-Server und Puppet-DB. Aufgrund von Namensrechten konnten wir das natürlich nicht mehr machen, aber kein Problem. Es gibt einen Ersatz dafür, nämlich die OpenVox-Server und die OpenVox-DB-Container. Es gibt eben den sogenannten Crafty-Projekt, Containerized Resources and Funky Tools in YAML. Da liegt unter anderem ein Docker-Compose-File drin, mit dem man das machen kann. Und ich glaube, das Helm-Chart müsste da auch im README verlinkt sein. Ist nicht? Ist verlinkt, ja. Okay. Es gibt ein dediziertes Projekt, in dem auch ein Helm-Chart drin liegt, was halt dann OpenVox eben auf Basis einer Kubernetes-Infrastruktur hochzieht. Das Schöne ist, als Open-Source-Projekt kann man sich bei Docker melden und kann sagen, hey, wir sind ein Open-Source-Projekt. Würdet ihr uns bitte diese OSS-Approved-Badge an die Produkte dran heften? Diese Badge hat den kleinen Vorteil, dass es kein Rate-Limit gibt. Wer ansonsten einfach einen Container hochlädt und auf einmal finden den alle ganz toll und wollen den benutzen, naja, die ersten 50 haben vielleicht noch Glück und dann kommt so ein Rate-Limit und die sagt, nö, heute nicht mehr, morgen wieder. Dass man so eine gewisse Anzahl von Downloads nur zulässt. Das ist halt eben bei diesem Sponsored OSS-Badge eben nicht der Fall. Da gibt es dieses Rate-Limit nicht. Einzige, was wir immer nur daran bedenken müssen als Community, das wird immer nur für ein Jahr vergeben. Danach muss man sich wieder erneut drum bewerben. Die wollen halt gucken, dass das noch aktiv auch wirklich genutzt und betrieben und gewartet wird. Ja, weitere Planungen. Waren so Fragen, muss man jetzt alles andere auch noch forken? Aspect Puppet, Puppet Lint, hat man zum Glück festgestellt, Aspect Puppet hat keine Dependency. Wenn da was ist, was Puppet heißt, also executable ist, dann wird das einfach benutzt. Brauchen wir nicht. Aktuell ist der gesamte Code ja unter der Apache 2-Lizenz veröffentlicht. Erlaubt also erstmal, dass man kommerzielle Derivate von dieser Open-Source-Software heraus entwickelt. Und da gab es jetzt einen Austausch mit einem Anwalt, weil ich da auch gesagt habe, ich bin kein Anwalt, wir brauchen da jemanden, der sich da mal die rechtliche Seite ordentlich analysieren kann. Hat man jetzt die Woche auch die Rückmeldung bekommen, haben halt erklärt, das ist der aktuelle Stand. Wir haben so Ideen, auf welche Software können wir denn wechseln, wenn wir sagen, und wie muss das eigentlich gemacht werden, wie muss das aussehen? Müssen wir dann beide Softwarelizenzen angeben, weil ein Großteil ist ja unter Apache 2 Lizenz, neuer Code soll unter einer anderen Lizenz. Und bisher liest sich das so, als ob man sagen könnte, neuer Code wird dann unter der AGPL veröffentlicht. Die Debian-Maintainer sind dabei umzustellen, also nicht mehr für Debian Stable, aber vielleicht für das nächste Debian Stable, dass dort nicht mehr Puppet drin ist, sondern OpenVox. Wenn ich dich richtig verstanden habe, Tim, hat Arch diesen Schritt schon längst vollzogen und macht keine Puppet-Pakete mehr, sondern nur noch OpenVox-Pakete. Solange wie ich Foreman kenne, war das immer irgendwie eine Erweiterung für Puppet, ein Webinterface dafür. Mittlerweile ist Puppet ein Plugin, OpenVox, ein Plugin, was ich in Foreman integrieren kann. Auch die Foreman-Community arbeitet dran. Seit 3.15, was nun auch schon nicht die allerneueste Version ist, kann ich angeben, ich möchte, wie die Paketnamen heißen, die ich für Puppet installieren möchte. Das funktioniert out of the box. Die Puppet-Module für Foreman sind aktualisiert, sodass die mit OpenVox umgehen können. Und das nächste Release wird dann eben nicht mehr Puppet standardmäßig installieren, sondern gleich OpenVox installieren. Generell sagen als Community, wir müssen in dem, was wir tun, halt offen sein. Es hilft nichts, wenn irgendwo 4, 5 Leute sich in einen Raum sperren und dann irgendwie auf einmal dann rausgehen und der Community informieren, wir haben eine ganz tolle Idee und hier ist der Plan, alles fertig, muss nur noch gemacht werden. Das mag keiner. Fühlt sich jeder übergangen. Und deswegen kümmern wir uns darum, dass wir sagen, alles, was wir tun, was wir planen, wird öffentlich gemacht. Es wird öffentlich diskutiert, es wird öffentlich darüber ausgetauscht, es wird öffentlich Meinung eingeholt. Leute geben auch ihre Meinung durchaus öffentlich kund, sagen, ob sie das nun als gute Idee finden, schlechte Idee finden. Es werden Ideen drin geäußert und das Ganze passiert halt in einem öffentlichen GitHub-Projekt. Wir haben es ja hier mit Free and Open Source Software zu tun. Und Free bitte nicht wie Free Bier, das ist einmal nur kostenlos darfst du was, aber wehe, nachher kommt die Arztrechnung wegen der Leber, die bezahlt dann nämlich der Bierlieferant natürlich nicht mehr. Sondern es geht ja darum zu sagen, ich habe hier freie Software, die ich frei benutzen kann, der Quellcode liegt offen. Das Schöne ist, die Community ist seit diesem gesamten merkwürdigen Umgang des Puppet Management mit der Community, hat es die eigentlich eher mehr zusammengeschweißt. Und da sind auch Leute wieder zurückgekommen zur Community, die schon lange Zeit weg waren. Wenn ich nur denke, Felix Frank jetzt letztens war in Nürnberg mit dabei gewesen. Den habe ich, glaube ich, seit 5, 6 Jahren nicht mehr auf irgendeinem Puppet-Event gesehen. Aber Leute kommen auf einmal wieder. Man hat eine weltweit verteilte Community. Wenn ihr mal auf voxpopuli.org/maps nachschaut, da gibt es mittlerweile so eine Weltkarte, wo die Leute, die sozusagen die Leute, die an Vox Populi mitarbeiten, sich eintragen, damit man mal sieht, wo sitzen eigentlich so die ganzen Leute. Es gibt natürlich immer noch Firmen, die natürlich sagen, so, ja, Open Source ist ja schön und gut, aber sorry, mein Management sagt mir immer, ich kann alles einsetzen, alles benutzen. Und wenn aber an der Software irgendwas nicht funktioniert, dann verlangt das Management, dass man irgendwie ein Gesicht bekommt, was man an die Wand stellt und erschießen kann. Man muss jemanden haben, der verantwortlich ist. Man braucht jemanden, der Schuld hat. Nennt man dann Support. So. Der kostet dann halt was. Wenn ich komme gerne zu Kunden und sage, ja, wofür soll ich verantwortlich sein? Ja, und je nachdem der Schwere und auf welchem Niveau, in Hierarchieniveau das in der Firma passiert ist, ist meine Hand halt mehr oder weniger tief. Das ist ganz einfach. Kostet halt etwas. Gibt Firmen in Amerika, gibt Firmen in Europa, werden auch langsam mehr, die willens sind, dort auch wirklich Support zu liefern. Und ansonsten ist es immer wieder ein spannendes Thema, wenn man sich mit ich nenne das mal Kubernetes, Jüngern unterhält. Das sind eher Jünger, nicht Gurus. Das ist was anderes. Die kennen sich damit aus. Jünger. Jünger sind diejenigen, die fanatisch Texte nachreden und das dann auch gleich für alles für gut finden. Und wenn man die halt fragt, so, naja, wo läuft denn deine Anwendung? Naja, da muss ich mich nicht drum kümmern. Hochverfügbarkeit und alles und Skalierung, das macht Kubernetes automatisch, ja. Wo läuft denn dein Kubernetes? Na, in der Cloud. Wo läuft denn deine Cloud? Und dann sieht man bei diesen Leuten auf einmal so ein gigantisch großes Fragezeichen über den Kopf. Die verstehen diese Frage nicht. Wie, wo läuft meine Cloud? Na, du hast irgendwo eine API. So, die sprichst du an. Aber diese API muss doch irgendwo laufen. Du musst doch irgendwo unten drunter Physik haben. Da muss doch irgendwo CPU, Memory, Storage, Netzwerk. Das muss doch irgendwas da sein an der Stelle. Das interessiert mich ja nicht. Okay. Was wir im Endeffekt immer wieder sehen, ist diese enge Kombination aus Formen, Asset Management, Provisionierungssystem, Puppet, Basiskonfiguration, Integration in die Infrastruktur. Und da macht es halt auch Sinn, dass genau diese beiden Communities eng zusammenarbeiten und das tun die beiden Communities auch. Da wird sich ausgetauscht. Es ist unglaublich, die Hilfestellung, die wir von der Formen-Community aktuell auch bekommen, mit den Ideen, die wir umsetzen wollen, die ist super. Die kann ich also als Community, kann ich auch Formen-Community nur wärmstens empfehlen. Muss man mal gucken, vielleicht kriegen wir die nächste Jahr mal zur Frostcon oder sowas. Ein spannendes Ding ist noch, dass Perforce sich ja auf die Fahne geschrieben hat, warum machen sie das eigentlich alles, ihr Puppet Core? Also sie sagten, das sind gehärtete Pakete. Aha. Also das heißt SE Linux optimiert? Nee, da gucken wir auf Security, da achten wir wirklich intensiv drauf. Und wenn man sich mal die Release Notes dann anguckt, dann stolpert man so auch über irgendwelche CVE-Benamungen, die da irgendwie stehen. Und beim 8.12er Release bin ich halt irgendwie drüber gestolpert über das CVE 2024-91-28. Das steht da auch immer noch drauf auf der Webseite. Das ist nur kein CVE. Also entweder hatten sie in dem Release keines und haben eins erfunden oder haben eins genommen, was eigentlich von der Nummer her existiert. Aber die Nummer existiert im Rahmen eines libvirt Security Updates, also ein Paket-CV, wo das Paket aktualisiert werden sollte. Ist eine spannende Sache. Immerhin bei anderen Releases haben sie es geschafft, haben auch wirklich ordentliche CVE-Nummern eingetragen. Und sei es, dass mal hier irgendwie was JSON-artiges aktualisiert wurde, was XML-artiges aktualisiert wurde. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass die Puppet-Entwickler, also die Puppet Labs Module entwickeln, nutzen ein Tooling, meistens wohl PDK-basiert. Aber innerhalb von PDK sind eigentlich 50-60% der Sachen, die Tests betreffen, die kommen nicht von Puppet selber, sondern kommen alle aus der Community heraus. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie ihre Toolings aktualisieren, testen die damit automatisch nicht mehr gegen ihr Puppet, sondern gegen OpenVox. Finde ich ja gut, dass die Puppet-Modulentwickler das gleich mittesten. Das ist hervorragend. Natürlich kam dann auch sehr schnell die Frage auf, bei einer anderen Konferenz, naja, aber wenn jetzt da die Community und da die Firma und die machen etwas, ihr macht etwas und ja, jetzt ist noch Kompatibilität, wie will man das denn jetzt in der Zukunft sicherstellen, dass das kompatibel bleibt? Der Wunsch des Perforce Managements war Kompatibilität, ist Kompatibilität. Wow, 3-Monats-Manager, die seit 6 Monaten bereits sagen, wir wollen Kompatibilität haben, die scheinen das wirklich ernst zu meinen, weil normalerweise verwerfen die nach 3 Monaten ihre Aussage. In dem Fall gibt es das sogenannte Language Steering Committee. In dem Language Steering Committee sitzen Mitglieder der Community und Mitglieder von Perforce. Und man hat sich jetzt den Schritt so weit gesagt, dass man gesagt hat, wir müssen nicht dauernd uns zusammensetzen, um dann zu sagen, es ändert sich nichts, sondern dass in dem Language Steering Committee möchte man die Gegenseite über zukünftige Änderungen informieren. Also zum Beispiel ist jetzt so eine Idee, die im Raum steht, dass man bei OpenVox sagt, der Exec-Resource-Typ muss idempotent sein. Das heißt, er muss unbedingt einen Parameter Refresh-Only, Only-If, Unless oder Creates haben, weil ansonsten wird er ja bei jedem Durchlauf ausgeführt. Und da möchte man gerne erstmal eine Deprecation-Warning auswerfen, das wird dann halt so OpenVox 8 eventuell, und in OpenVox 9 möchte man dann diese entweder erzwingen oder man muss sich überlegen, so wie das DPKG auch kann, wenn man ein Basispaket deinstallieren möchte. Minus, minus, yes, minus I, minus no, minus what, minus I, minus M, minus doing. So, das ist dann so der kleine Parameter, den man hinten rangeben muss, damit man halt ein Core-Paket deinstallieren kann. Aber dafür ist das Language Steering Committee da, die Gegenseite zu informieren. Und dann obliegt es halt der Gegenseite, ob Perforce diese Änderung übernehmen möchte oder eben halt auch nicht. Ja, Support, vor allen Dingen zwei Firmen, zum einen die Overlook Infratech, wie gesagt ehemalige Puppet-Mitarbeiter, Non-Profit-Organisation in Amerika, Betadots GmbH, wir sind keine gemeinnützige GmbH, wir sind eine ganz normale GmbH. Ansonsten, wenn man jetzt sagt, na, ich Open Source, muss ich doch kein Geld für ausgeben, aber wo kann ich in Fragen stellen? Ja, es gibt mittlerweile voxpopuli-slack.com. Achtung, wer noch im puppet-community-slack.com unterwegs ist, das ist der Slack-Channel von Perforce. Und da ist auch noch ein Vox Populi-Channel vorhanden, der hat allerdings eine neue Überschrift, von wegen, dass wir umgezogen sind, dass wir nicht mehr dort arbeiten, sondern jetzt in einem eigenen Slack-Account arbeiten. Für Leute, die eher halt lieber textbasiert sind und sagen, so ein modernes Gedöns, da, das will ich nicht, ich weiß doch, wie IRC funktioniert, das ist natürlich immer noch alles der Fall, das funktioniert genauso weiter. Und es gibt sogenannte Bridges, das heißt, wenn im IRC was geschrieben wird, erscheint die Meldung im Slack, wenn im Slack was geschrieben wird, erscheint die Meldung auch im IRC und dann kommt regelmäßig ein gewisser Mitarbeiter und sagt, bitte in Slack keine Threads, weil das sieht nämlich in der ESC-Seite nicht gut aus. Deswegen weisen wir die Leute da regelmäßig drauf hin, auch wenn ihr jetzt dazukommen solltet in den Vox Populi Slack Channel, bitte dort keine Threads verwenden. Grund ist eben genau dieser IRC-Bridge. Ja, wie sieht denn das aus? Bei der Puppet gibt es ja so eine Forge. Da gibt es in Open Source schon seit Ewigkeiten was viel Allgemeineres. Puppetmodule.info. Wer kennt denn die Domain? Wer kennt die Webseite? Boah. Okay, also wir kennen sie, alles klar. Es existiert schon seit Ewigkeiten, liest im Endeffekt ein, welche Repositories gibt es und rendert dann mit Puppet Strings die Dokumentation, da ist sie. Das Einzige, was glaube ich fehlt, wäre jetzt nur noch so ein Link zum Klonen des Repositories, damit man das halt auch zur Verfügung hat. Da gibt es auch so die Idee zu sagen, Mensch, lass uns das so, also wir wissen nicht, was Perforce vorhat, ob die uns jetzt auch aus der Forge ausschließen werden. Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß. Wir haben bereits eine Domain, da ist auch schon Code vorhanden. Das ist halt so von Webinterface her nicht unbedingt das, was man unter einer modernen UI versteht. Wer kann CSS? Wir haben 2,5 Freiwillige gefunden, alles klar. Gerne melden, ist auch Open Source Projekt, darf man sich gerne austoben, damit man das Ganze halt auch mit einer schöneren, ordentlichen, modernen UI versieht. Ansonsten, vorletzten Monat gerade gewesen, 17. Juli, wir waren in Nürnberg, wir haben uns einfach vor die Foreman Birthday Party dran gehängt. Da nochmal ein großes Dankeschön auch an NetWays an der Stelle, die das ermöglicht haben. Die haben sich auch um eine Videoaufzeichnung gekümmert, leider fehlen die ersten 15 bis 20 Minuten ungefähr. Ansonsten, weitere Konferenzen sind geplant, zum einen Q3, Q4 ungefähr bei Athena Health in Boston, Massachusetts. Die Aussage der Amerikaner war sehr eindeutig. Liebe Europäer, bleibt da, wo ihr seid. Wir können hier für eure Sicherheit nicht garantieren. So, es war ein krasses Wording, was Ben da gepflegt hat, weil ich auch zuerst dachte, so, ach cool, komm, dann ab rüber nach Boston. Also, bleibt mal lieber da, du bist besser da aufgehoben, wo du gerade bist, komm bitte nicht nach Amerika. Gut, nicht nach Amerika, aber wo es hingehen kann, ist wieder in die Europäische Union, und zwar nämlich im Februar, die Datum steht auch schon bereits da, direkt nach der FOSDEM wieder in Gent, Conflict Management Camp, und ich bin mir sicher, am 4. Februar werden wir dort wieder eine VoxConf veranstalten. Und wenn wir schon jetzt sozusagen in die Zukunft blicken, dann blicken wir noch ein bisschen weiter, weil da beschäftigen wir uns auch schon gerade mit. In 26 wird es in München eine Formen Birthday Party geben mit einer angegliederten VoxConf. Wollen wir noch ein bisschen weiter gucken? 27 gibt es das Ganze in Berlin. So, auch wieder in Kombination mit der Formen Birthday Party. So. Und dann freue ich mich schon auf die nächsten Partys, weil Feiern ist immer etwas Angenehmes, vor allen Dingen mit angenehmen Menschen, wie zum Beispiel einer Community. Dankeschön. Die erste Frage kommt natürlich prompt aus der Mitte des Raumes. Moment, kurz warten, bis der Ton da ist.
Jetzt. Hallo? Ja, also vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich finde es toll, dass die Ex-Puppet-Welt in Bewegung ist. Da freue ich mich sehr drüber. Ich habe eine Frage zum Support. Puppet-Benutzer konnten den Support von Puppet kaufen.
Ja.
Ich kenne aus der Debian-Welt, dass viele Leute sagen, nee, aber dieser Debian-Support von dieser komischen Firma da, die 250 Leute hat, aber die können das ja nicht. Wir möchten den Support gern von Debian kaufen, und da es das nicht gibt, wollen wir ihn von Red Hat. Und nehmen auch Red Hat. Wie sind dann eure Erfahrungen mit dieser Thematik?
Wir sind als Firma nicht nur in der Vox Populi Community aktiv, sondern wir sind ja auch Partner von Puppet. Das heißt, wir unterstützen auch Puppet selber dabei bei Events. Wir unterstützen auch Puppet Enterprise Kunden bei Aufbau, Umsetzung, Implementierung. Im Puppet-Ökosystem habe ich das so kennengelernt, dass entweder man hat Puppet Enterprise und hat dann natürlich vom Hersteller den Support automatisch, weil anders kriegt man ihn nicht. Kunden, die Open Source nutzen, kümmern sich darum, dass sie jemanden anders haben, der ihnen hilft. Das kann angefangen ein einzelner Freiberufler sein oder halt auch Firmen. Da gibt es halt auch ein paar Firmen in Deutschland, die das halt mittlerweile anbieten. Ich weiß, die Artix würde es auch machen. Die vermarkten das nicht so sehr. Die sind eher so auf ihrer Ocarino-Schiene und wollen das eher vermarkten. Für uns gehört es zum Brot- und Buttergeschäft, sich auch um Puppet-Open-Source-Kunden zu kümmern. Und da haben wir dann verschiedene Varianten, was braucht der Kunde denn eigentlich wirklich, und versuchen den halt auch optimiert zu unterstützen. Wir können halt nicht 5 Kunden in Vollzeit betreuen, weil wir sind nur genau 5 Leute, wir haben aber noch andere Kunden. Und deswegen ist es ja auch unser Ehrgeiz, immer dahingehend, den Kunden zu befähigen, das auch selber hinzukriegen. Also mit den Technikern zusammen da zu sitzen und zu sagen, wir sind am Anfang viel da und werden viel erklären, aber irgendwann können wir uns da so ein bisschen rausziehen aus diesem Projekt und können halt sagen, das Vertrauen ist mittlerweile da, und vor allen Dingen ist das ja auch für die Techniker so etwas, wo man sagt, das ist doch eine Motivation, dass sie selber was schaffen. Ich erinnere dann immer nur an diesen einen Film, wo Tom Hanks auf einer Insel irgendwie strandet und diese eine Szene, wo er dasteht und so richtig emphorisch sagt, ich habe Feuer gemacht. Und diese Energie, die er dabei ausstrahlt, das ist was Positives. Und das möchten wir natürlich auch gerne, dass die Techniker solche positiven Gefühle haben. Also es gibt viele Möglichkeiten im Open-Source-Umfeld, sich um Support zu kümmern. Ja. Wie es mit Red Hat an der Stelle aussieht, weil die ja eher Ansible machen, weiß ich jetzt nicht. Vorher noch eine Frage. Ja.
Hi, du hast es vielleicht am Anfang schon gesagt, aber wie sieht das aus mit der Kompatibilität? Also wird OpenVox ein reines Drop-in-Replacement sein oder wird es Fallstricke geben, auf die man achten muss?
Wenn du aktuell auf Puppet 7 oder Puppet 8 bist, fügst du einfach die OpenVox-Repositories hinzu und installierst die OpenVox-Pakete. Punkt. Also, wenn du auf Puppet 7 bist, OpenVox 7, wenn du auf Puppet 8 bist, OpenVox 8. Welchen Weg du in der Migration nimmst, ob du sagst, ich gehe erst von Puppet 7 auf Puppet 8, auf das letzte Release, was öffentlich ist, oder ich mache erst von Puppet 7 auf OpenVox 7 und migriere dann von OpenVox 7 auf OpenVox 8, das bleibt dir selber überlassen. Aktuell ist die Kompatibilität noch gewährleistet. Ich hoffe, dass wir die noch irgendwie die nächsten 18 Monate gewährleistet bekommen, aber das hängt im Wesentlichen auch an Perforce.
Ja, dann ist hier die nächste Frage. Martin, erstmal vielen Dank für den tollen Talk. Du hattest vorhin angesprochen den Punkt mit der OpenVox Markenrechtsgeschichte.
Ja.
Kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen? Wann habt ihr dann, ihr habt ja dann mit Sicherheit auch dann die, euch die Marke registriert, beziehungsweise hat man das gecheckt oder wie lief das?
Also zuerst hat man Ideen gesammelt in einem öffentlichen Issue. So, was haben die Leute so für Ideen, wie sollen wir das in Zukunft nennen? Und als sich das dann rauskristallisiert hat, dass da mehr und mehr Leute gesagt haben, auch OpenVox klingt ja eigentlich doch ganz gut, das wollen wir gerne nehmen, hatte einer mal hingewiesen, hat gesagt, OpenVox ist ein Produkt einer japanischen Firma, asiatisch, so Punkt. Und da geht es aber um Telekommunikation. Und dann hat sich auch jemand die Mühe gemacht und hat geguckt, was ist denn da eingetragen in diesem Register für Namensrechte? Weil das muss ja öffentlich einsehbar sein. Und die haben halt ein Namensrecht, aber explizit halt auf Telekommunikationskomponenten. Da wir aber keine Telekommunikation machen, sehen wir da keine Probleme mit Kollision von Namensrechten. Na gut, ich habe noch 15 Sekunden. Dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank. Eine tolle Konferenz. Ich gebe es zu, ich bin das allererste Mal hier. Ich war noch nie auf der FrostCon gewesen. Ich muss sagen, geile Konferenz. Dankeschön, dass ihr da seid. Das ist eure Konferenz. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.